Eine lebendigere Organisierung von Materie und Information. 1984 positionierte Haraway den Menschen zwischen Tier und Maschine. In ihrem Cyborg-Manifest erklärte sie, dass in einer Zeit, in der die Grenzen zwischen natürlichen und künstlichen Organismen immer durchlässiger wurden, Hybride zutage traten. Halb Tier, halb Mensch, halb Maschine, halb Mensch. Chimären, Cyborgs. 1984 brachte die kybernetische Vision der Natur als Medientechnologie eine neue Art des Denkens nach vorne. Being in the world. Heute besteht kein Zweifel und die Vorträge von Sophia und Marian, / Thomas, haben dies beide auf unterschiedliche Weise bestätigt. Nämlich, dass Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und anderen, inklusive Maschinen, Pflanzen, Tieren und parahumanen Wesen, die scharfen Unterscheidungen überwiegen und Menschen und ihre besondere Lebensform zu einer Spezies von vielen machen. Das wirft auf Licht auf den Körper als vernetzte Einheit. Er wird nicht länger als autopoietisches System verstanden, das nur Energie mit seiner Umgebung austauscht. Es erscheint als Informationsverarbeiter, ein sogenannter Bio-Mediated Body. In beiden Geschichten spuken Geister durch das Leben der Welt und das Leben zwischen den beiden Toden, vor und nach dem Leben, im Labor der synthetischen Biologie ebenso wie im Studio des Künstlers. Aber wer sind die Geister und was wollen sie? Was suchen sie? Suchen sie nach Artverwandten, nach einer Hardware für ihre eigene Software oder nach einem Host, um als Parasit zu überleben? Hauntology, wie Jacques Derrida dies in seinem Buch Spectres of Marx 1993 nennt, wird die Wissenschaft unserer Zeit werden. Derrida prägte den Begriff Hauntology in Bezug auf die Situation der temporalen, historischen und ontologischen Disjunktion, in der die scheinbare Präsenz des Sein ersetzt wird durch eine abwesende oder hinausgeschobene Nichtherkunft, repräsentiert durch, ich zitiere, die Figur des Geistes als etwas, das nicht präsent ist und nicht abwesend ist, das weder lebendig ist noch tot. Ende. Diese Präsenz wird nun angegriffen von den verschiedenen Kräften, Elementen und Verschiebungen, die ich in den nächsten Minuten kurz darstellen möchte. Dafür möchte ich meine Begriffssammlung verwenden, die die Linien und Ebenen von Switchen kennzeichnet. Von der Controlling, vom Begriff Controlling zu Worlding, von Unconscious über Conscious to Non-Conscious und andere solche Switches. Bei seiner Arbeit an seinem Roman Satin Island, schreibt Tom McCarthy, klaute er ganz schamlos von den jüngsten Theorien, um seinen Protagonisten U zu erschaffen. U ist ein Ethnograph des Zeitgenössischen. Ein globales Unternehmen hat U angestellt, um eine Art Mega-Report zu erstellen darüber, was gerade jetzt und hier geschieht. Man hofft, dass seine Untersuchungen dessen, was sich gerade zu verändern beginnt, es erlauben werden, der einsetzenden Transformation Herr zu werden. Mit anderen Worten, seine Mission ist es, das Leben in seinem Rhythmus darzustellen. U beginnt mit der Beobachtung seiner selbst, der Menschen, um ihn herum, an Flughäfen, in den Straßen, im Büro, an seinem Schreibtisch, der sauberen Anordnung von Dingen darauf und erwartet auf den Moment, an dem er endlich beginnen wird zu schreiben. Bis er plötzlich feststellt oder glaubt festzustellen, dass das Ganze ein großer Plan ist, ein Arbeitstisch, eine umfassende Struktur, vergleichbar mit dem, was Claude Lévi-Strauss bei seinen Eingeborenen entdeckt hatte. Selbst ein Wissenschaftler seiner Zeit stellt sich U nun vor, wie er in einer seiner nächsten öffentlichen Veranstaltungen seine neue Idee vor einem großen Publikum vortragen wird. Der große Bericht wäre nicht etwas, das in der Zukunft oder in der Vergangenheit passieren würde. Es wäre alles im Jetzt. Präsenz, Anthropologie im Präsens, Ontologie als Lebensart. Das war es. Anthropologie im Präsens. Anthropologie, die im Präsens badete. Und im Jetzt badete darin wie in einem tiefen, blubbernden Brunnen. Im Folgenden werde ich einen ähnlichen Versuch starten, die Gegenwart einzufangen. Statt mich jedoch auf die Figur des Anthropos zu stürzen, will ich versuchen, seine hegemonistische Perspektive zu verschieben. Der große Plan, den U zu erkennen glaubt, ist meiner Meinung nach nicht von Menschen gemacht. Er ist die Arbeit von Menschen und anderen. Ein Mix von Natur, Umwelt, Körpern, Wellen, Codes, Kanälen und materiellen Kräften. Diese Zerfransung von Grenzen entspricht einem Prozess, in dem Natur und Technologie ein Leck aufweisen, überlaufen, ineinander übergehen. Eine Reihe von Neologismen wie Nature Culture von Donna Haraway, Media Nature von mir selbst, Media Natures von Yossi Parika, Entangled Ontology, Karen Barat. Alle diese Begriffe wurden vorgeschlagen, um die sich verändernden Beziehungen zwischen diesen beiden Bereichen zu betonen, deren Auswirkungen bereits vor langer Zeit begonnen haben, die Debatten über neue Wissensformationen zu beeinflussen. In den vergangenen Jahrzehnten haben diese Entwicklungen einen wachsenden Chor an Theoretikern, Aktivisten und anderen auf den Plan gebracht, der nach einer anderen Art der Narrative unseres Auf-der-Welt-Seins verlangt. Wie Isabel Stengers sagte, diese anderen Narrativen sind nötig, weil die große Konvergenz von Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationstechnologie und kognitiven Wissenschaften sich nicht mit dem Verstehen, sondern mit der Transformation befasst. Heute ist die Beziehung zwischen Körpern und ihrer Umgebung dank IT neu eingerichtet. Physische Daten kommunizieren mit ökologischen Daten, neuronale Signale kontrollieren die Temperatur von Körpern und Lebensumgebungen und die kleinen Schwestern, ein Begriff, der von Rosalind Picard geprägt wurde, der Godmother des Affective Computing, spielen immer eine wichtigere Rolle bei der Organisation des Alltags. Ingenieure entwickeln immer schneller digitale Assistenten, neue andere an unserer Seite, Nicht-Menschen, die genau planen und sensibel handeln können und die Menschen irgendwann überholen oder sogar ersetzen werden, sogar in dem einen Gebiet, in dem wir uns noch von Maschinen unterscheiden. Bis ins späte 20. Jahrhundert sah man Affekt und Emotion als die Dimension der menschlichen Existenz, die man nicht berechnen und nicht ignorieren konnte. Die Algorithmen des Affective Computing haben längst begonnen zu intervenieren, Menschen und Maschinen zu verbinden auf affektive, also psychokybernetische Weise. Wenn das Leben selbst neu formuliert werden muss als eine viel breitere, aber immer formbare Einheit, wie wir es von Sophia gehört haben, Leben also etwas ist, das gemacht wird, dann könnte man dasselbe sagen für Empfindungen und Gefühle, für Hirnaktivitäten und für das Ungedachte an sich und seine Grenzen. Wir Menschen sind Instrumente mit Gefühl und Gedächtnis. Unsere Sinne sind einfach Tasten, die gedrückt werden von der Natur um uns herum. Tasten, die sich oft selbst anschlagen. Und das ist meiner Meinung nach alles, das in einem Klavier passieren würde, in einem Klavichord, das so angeordnet ist wie du und ich. Diese Zeilen, die Denis Diderot im 18. Jahrhundert geschrieben hat, beschreiben den Prozess des Spürens avant la lettre. Spüren, verstanden als Zusammensetzung einer künstlichen und einer organischen Fähigkeit des Empfindens, die Welt spürend. Diderot sah dieses Empfinden als fundamentale Qualität, aber eine, die kein Selbst voraussetzt. Das Selbst bei Diderot ist eine Seite von vielen, die in Harmonie und Disharmonie erklingen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts implementierte Sigmund Freud das Unterbewusstsein als zentralen Faktor des menschlichen Wesens, sein oder ihr unbekannter oder unkennbarer Ort. In einem nächsten Schritt führten Norbert Wiener und seine Kybernetik-Kollegen den Code als das Nichtbewusstsein von Maschinen ein. Aber hier stehen wir vor dem ersten entscheidenden Switch hin zum Nichtbewusstsein der heutigen Spezies, gebaut aus Codes, Affekten und Algorithmen, die sich um eine temporale Spalte ranken und indirekt auf Diderot und seinem materiellen Sensualismus aufbauen. Einer der wichtigsten Champions seiner verlorenen Zeit war Henri Bergson, der in seiner Kontroverse mit Albert Einstein Intervall und Dauer miteinander in Beziehung setzte. als Beweis für die Subjektivität der Zeit als Dauer, die nicht unbedingt der objektiven Messung entfloh. Dieser Streit, die bergsonische Dauer, war Teil der Kybernetik-Debatte der 1940er und wurde aufgegriffen. Norbert Wiener nutzte Reflexe als Konzept für eine vitalistische Wahrnehmung von Zeit als der Lücke zwischen Signal und Bewegung zur Maschine. Und sein Konzept der Dauer galt, so schrieb er, für Mensch und Maschine gleichermaßen. Max Benze bediente sich 1951 desselben Gedankens und bestätigte, dass das temporale Intervall die Basis sei für die Angemessenheit von maschinellen und menschlichen Wesen. Mit dem einzigen Unterschied, dass Rechenmaschinen im Gegensatz zu Menschen auch das kleinste Intervall nutzen könnten. Das Intervall, das im Falle des menschlichen Organismus sich selbst als ein Stück leerer Zeit darstellte, wurde mit kybernetischen Rechenmaschinen gefüllt, mit einer Geschwindigkeit, die sich dem menschlichen Verständnis entzog. Aber Benze assoziierte diese mechanische Betriebsfähigkeit ebenfalls explizit mit Bergsons Konzepts der Dauer und löste sich damit vom Newtonschen Zeitkonzept als gleichmäßig ablaufenden Kontinuum. Aber was bedeutet es, wenn Maschinenzeit und Menschentime konvergieren, wenn die Geschwindigkeit der Operationen das Einzige ist, was sie trennt? Lassen Sie mich diese Frage der Zeit weiter verfolgen und mich der Frage der Plastizität des Gehirns zuwenden. Und in der nächsten Wendung sehen wir das Gehirn als radikale offene Einheit. Etwas, das sich bewegt. Und diese Bewegung ist eine Sequenz in reiner Zeit. Catherine Malabus intervenierte, um den Affekt in die Plastizität des Hirns einzubauen als Element, das eine zerebrale Temporalität auslöst und so die Entwicklung eines emotionalen Selbst ermöglicht als einer neuen libidinalen Organisation. Affekt löst sich nicht von sich selbst und es erleichtert sich selbst auch nicht seiner eigenen Energie. Das Gehirn ist also, wo das Affekt zu sich selbst findet und diesen Kern der Subjektivität formt. Den dürfen wir aber nicht missverstehen als eine neue Form der Agentur. Es ist eine Sektion, eine Sequenz und der Diskurs sollte auch nicht identifiziert werden als Bewusstsein. Im Gegensatz, es ist eine radikale temporale Entfremdung, eine radikale temporale Nichtbewusstseins, ein solcher Zustand. Und das Ganze wurde nie intrinsisch mit der Sprache als menschlicher Fähigkeit verbunden. Und der nächste Switch geht dann in Richtung Gesten, Bewegungen und diese Fragen, Tracking, Morphing und Transpositionen und so weiter. Nun zurück zu dem Beginn. 1984 beschrieb Donna Haraway die Situation für die derzeitige Situation. Seither hat sie ihren Fokus aber weg vom Cyborg hin zu Fragen von Kameradschaft, Worlding und Status gestellt. Und nicht mehr so sehr auf Kommunikation wie bei Wieners Verständnis der Welt von Menschen und Maschinen und Tieren. Und es ist nicht mehr die Frage einer traditionellen Dichotomie. Und Donna Haraway nennt das eine autre mondialisation, eine andere Art der Globalisierung, die wir lernen können, indem wir einige der Dinge nachmachen, die Spezies auf dieser Welt tun. Und ich denke, wir können viel lernen. Und Haraway hat ein Buch geschrieben, Staying with the Trouble, und sie sagt darin, Menschen bestehen aus einem bestimmten Material. Ohne die Erinnerung können wir nicht lernen, mit den Geistern zu leben und dementsprechend können wir nicht denken. Ich danke Ihnen.